Willkommen bei Hau weg das Leder, dem Blood Bowl Podcast.
Freut euch auf News, Action und Geschichten aus dem Blood Bowl Universum.
Macht euch bereit, denn wir starten
mit dem Kickoff.
Hallo und herzlich willkommen zu Hau weg das Leder, dem deutschsprachigen Blood Bowl Podcast. Bei mir, wie immer, der wunderbare Jan und ich, euer Regelfuchs, der Mario. Wir bringen euch ein weiteres Jahr voller Blood Bowl-Geschichten, voller News und voller Abenteuer. Mein lieber Jan, hallo zurück.
Hallo, lieber Mario. Das war ja schön. Ich habe gerade Luft geholt, weil ich mich noch fragte, wer moderiert denn jetzt eigentlich unsere neue Folge an? Aber da hast du schon losgelegt. Ich finde das gut. Du bist ein Mann, der Initiative übernimmt. Das ist großartig. Ein neues Jahr voll mit Blood Bowl und es startet ja auch schon richtig stark, denn es gibt jede Menge neu zu berichten. Wir haben gerade schon in der Vorbereitung über diese Folge aus Versehen quasi zwei Drittel unseres Contents besprochen und dann meinte ich irgendwann zu Mario, du, wollen wir nicht einfach mal aufnehmen, sonst haben wir dann gleich alles schon durch und müssen es nochmal machen. Und das Ergebnis davon hört ihr jetzt. Mario, geht's dir gut? Hast du deinen Jahreswechsel gut überstanden?
Ach, ich sag ja immer, schlechten Menschen geht's immer gut. Also kann es mir ja nur blenden gehen.
So ein Unsinn. Der Mario tief stapelt hier, du bist kein schlechter Mensch.
Oh, genau das wollte ich hören. Ich brauche so ein bisschen.
Das warst du nie und das bist du auch nicht. Außer am Spielbrett, da kann ich dich nie ausspielen.
Ja, ich weiß. Es ist jedes Mal, ich höre an anderen Tischen lacht der Jan, aber an meinem Tisch, da ist er immer finster und böse und natürlich müssen dann 8 Leute um meinen einen Goblin rumstehen, weil er den Goblin nicht ausstehen kann.
Also ich glaube, dass ich eine Zornesfalte in der Mitte meines Gesichtes bekomme und wenn die sich richtig ausgeprägt hat, nenne ich sie Mario, weil du dafür verantwortlich bist.
Diese dabei verliere ich jedes Mal. Ich habe noch nicht einmal gegen dich gewonnen. Das Maximale, was ich rausziehen konnte, war ein Unentschieden, 1-1.
Ich glaube, ehrlich gesagt, du lässt mich gewinnen, weil du immer spürst, wie sollte ich werden, wenn irgendwas nicht funktioniert? Und deswegen, weil du so ein guter Freund bist, lässt du mich dann immer gewinnen.
Ich bin ja auch der Meister der Missgeschicke. Ich meine, das zieht sich ja durch meine komplette Laufbahn als Blood Bowl-Spieler durch.
Da hast du recht. Du hast mittlerweile sogar eine Medaille, die das beweist.
Ja, also, und ich glaube, auch jeder meiner Gegner im Star Bowl kann das bezeugen, dass ich nicht mit Absicht verliere.
Na gut, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Da kann ich natürlich nichts zu sagen.
Okay.
Wir haben allgemein ja recht lange gar nicht mehr miteinander gespielt, aber das ist ein anderes Thema. Denn wir wollen uns in der heutigen Folge ein bisschen mit den neuen News beschäftigen, denn da gibt's ja einiges. Und auch, das wünsche ich mir zumindest, mit zwei Starspielern aus dem Almanach 2022. Denn den habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen. Letzte Folge habe ich noch gesagt, nein, ich würde mir den niemals kaufen. Auch ich habe ihn dann in der Hand gehalten. Juhu! Und finde die tatsächlich richtig schön. Ich freue mich also sehr darüber, ihn jetzt doch zu besitzen. Und lohnt sich tatsächlich. Ich finde ihn sehr schön gestaltet. Da können wir ja gleich nochmal kurz drauf eingehen, was da so drin steht. Und vor allem auf die zwei Starspieler, die mit ihm gekommen sind, die es vorher meines Wissens nach noch nicht gegeben hat.
Das ist ein sehr schöner Kontrast zur letzten Episode, wo wir einfach nur gesagt haben, so ein Müll, das brauchen wir nicht, was willst du damit anfangen, das lohnt sich überhaupt nicht. Und jetzt, nein, ich finde wirklich, das lohnt sich, das ist wirklich ein toll gestaltetes Buch.
Ja, wir sind erwachsen, wir dürfen unsere Meinung auch mal ändern. Sollen wir damit anfangen?
Mit dem Almanach und den zwei Starspielern?
Ja, warum denn nicht?
Ja, warum denn nicht? Mach doch.
Ich mach mal. Also der Almanach ist ein Buch mit 96 Seiten. Ich guck grad mal nach hier. Ich suche gerade nach anderen Worten, das zu beschreiben. Ein Hardcover-Book mit 96 Seiten. Angefüllt mit Krimskrams, unter anderem eben mit den vollständigen Regeln für das Amazon- und das Norse-Team. Das ist insofern schön, weil es eben nicht nur die Tabelle hat, die man auch woanders finden könnte, sondern auch noch ein bisschen auf die neuen Starspieler eingeht, die mit ihnen gekommen sind. Und was ich ganz cool finde, für erfahrene Blood Bowl-Spieler vollkommen irrelevant, aber ich fand's schön, dass da so Schaubilder drin sind, wie man Offense und Defense stellt. zum Beispiel, damit man mal so eine Art Leitlinie bekommt, sagt, so könnte es aussehen, ein Offense-Bild, so könnte ein Defense-Bild aussehen und dann steht auch noch ein bisschen da, warum das so gebaut ist und das finde ich für einen Anfänger schön, weil ich mich noch daran erinnere an meine ersten Spiele, dass da 11 Spieler manchmal ein bisschen überfordernd sein können. Weil man sich natürlich fragt, Defense, wie mache ich denn das jetzt? Wie stelle ich denn auf? Okay, 3 an die Line of Scrimmage ist okay, aber was mache ich mit den anderen? Und das gibt hier so ein bisschen eine Hilfestellung dazu, finde ich ganz nett. Ist kein Must-Have, aber ich finde es ganz nett. Zusätzlich dazu gibt es dann immer noch einen kleinen Comic zu jeweils jedem Team, die ganz süß gemacht sind, passen ein bisschen zu dieser Blood Bowl-Ästhetik, die die aktuelle Edition eben vorgibt und ganz viel Fluff-Hintergrund natürlich. Also Career-Highlights von bestimmten Starspielern, Dinge, die die geleistet haben und so weiter und so weiter. Das ist alles schön und macht es ein bisschen lebendig, finde ich. Ist auch unterschiedlich farblich gestaltet. Also die Norse-Seiten sind in so einem hellblau-grau-weiß, was ein bisschen diese nordische Kultur natürlich einfasst. Die Amazonen sind in einem grün-rot, was die ein bisschen einfasst. Das ist schon sehr liebevoll gemacht, finde ich. Über die Norse und die Amazonen sprechen wir irgendwann anders sicherlich auch nochmal in aller Ausführlichkeit. Das mache ich jetzt hier nicht. Ich gebe jetzt nur einen Überblick darüber, was da so drin ist. Und es sind, ich glaube, 6, ja, ich muss ja fast zählen, Starspieler drin, von denen es 4 schon gegeben hat, die jetzt quasi hier nochmal abgeprintet werden. Aber 2 sind eben neu. Und das ist einmal Puggy Bacon Breath. Süßen Namen, ehrlich gesagt. Und Cindy Pew Whistle. Whistle.
Pie Whistle.
Pie. Ach, das ist eine Kuchen. Ah, ja. Die Kuchenflöte. Ja, das ergibt natürlich Sinn. Also Cindy Pie Whistle. Whistle, meine Fresse. Es ist Sonntag, Freunde. Und und die gucken wir uns jetzt mal kurz an, weil die sind tatsächlich ganz cool. Ein paar von den anderen Starspielern checke ich nicht so richtig, was das soll, aber die finde ich tatsächlich sehr nett. Und dann fangen halt erst mit dem Schinkenatem an, dem Bacon Breath. Richtig gut. Das ist ein Halbling im Prinzip, obgleich er, finde ich, auf dem Bild hier mehr aussieht, als wäre es ein sehr grumpier Zwerg. Aber es ist ein Halbling. Für 120.000 ist das für einen Halbling schon mal ganz schön teuer. Aber der kommt mit Movement 5, Stärke 3, nicht 2. Agility 3+, was ich nicht unerheblich finde. Passing 4+ und Armor 7+. Aber er kommt mit Block, Dodge, also ein Blotcher, Loner 3+, Nerves of Steel, Right Stuff und Stunty. Und hat als Sonderfähigkeit Halfling Luck. Er darf einmal pro Spiel einen Würfel wiederholen, der entweder ein einzeln geworfener Würfel ist oder als Teil eines Würfelpools. Allerdings darf er keinen Würfel wiederholen, der einem Rüstungs- oder Verletzungswurf entspringt. Also, naja, sonst ist er klassisch, oh, ich habe 6-1, wiederhole die 1, um hier auf jeden Fall einen Rüstungsbruch rauszuholen. Das geht nicht. Aber ansonsten darf er alle anderen Würfel einmal pro Spiel wiederholen, was ganz nett ist. Was hältst du von dem für 120.000?
Ich habe jetzt gerade eben nochmal nachrecherchiert, den gab es früher auch schon mal. Ich habe nur von dem noch nie was gehört gehabt, aber ich glaube, solche Menschen wie Tulenimore, die haben den auf jeden Fall auf dem Schirm gehabt. Ich sehe jetzt gerade, der hat früher 140.000 gekostet, aber ansonsten hat sich da gar nichts verändert, außer halt eben, ne, mit den neuen Stats-Werten und eben mit seiner Sonderfähigkeit. Ja, ich finde nett. Also ich meine, ne, 120.000 für einen Stärke 3 Halbling, ja, warum nicht?
Ja, also vor allem Block, Dodge, ja, und Nerves of Steel.
Ja.
Ich finde das ziemlich solide, ehrlich gesagt, weil du kriegst den relativ schwer down. Mhm. Mit Nerves of Steel, Agility 3+, holt er dir Bälle. Ich mag den. Ich finde ihn wirklich, wirklich gut. Also hätte ich gar nicht erwartet. 120.000 müsste man mal gucken, aber ich finde halt schön, dass der noch in so einem Preissegment ist, das dann immer relativ zügig relevant wird. Auch in dem Ligabetrieb 120.000 Unterschied hast du dann doch mal relativ schnell zusammen. Mhm. Und da kommt der dann auch häufiger mal aufs Feld. Und das finde ich halt schön. Nichts gegen 280.000 und noch teurere Starspieler, aber die siehst du halt außerhalb von Turnieren ja extrem selten, weil du in einem Turnierbetrieb ja selten 300.000 Unterschied hast, dass das so ins Gewicht fällt, dass du dir so einen sackteuren Starspieler kaufen kannst. Es sei denn, du hast sie halt fest auf deinem Roster, weil das dein Teambild irgendwie vorsieht. Dann ist das natürlich was anderes, aber sonst hast du nicht so viel Gelegenheit, die zu spielen, und den hier eben schon. Und das mag ich tatsächlich sehr. Würde ich probieren, 120.000. Muss nicht unbedingt in einem Halfling-Team sein, der spielt nämlich auch für Old World Classics und natürlich für Halfling Thimble Cup. Das ist klar. Das heißt, er ist auch für Menschen relevant, Norse relevant, die ja auch Old World Classics sind, Dwarfs relevant, wo der speedmäßig gut mithalten kann. Also von daher finde ich eine schöne Erweiterung des Starspieler-Kaders. Und dann haben wir noch Cindy, Pie Whistle. Die sieht echt super aus, so eine kleine Halblingsdame-Köchin irgendwie mit so einer Kochmütze auf. Ich finde sie sehr witzig. Movement 5, Stärke 2, eben nur Agility 3 plus, Passing 3 plus und Rüstung 7 plus. Und die kommt mit Accurate, Bombardier, Dodge, Loner 4 plus, Secret Weapon und Stunty. Das finde ich gar nicht so doof. Die kostet 50.000. Das ist halt nix. Ne, klar, ich weiß schon, worauf es hinausläuft. Ne? Sie ist im Prinzip die Bombardierin für die gute Seite, wenn du so willst. Weil auch die spielt für Old World Classic und Halfling Thimble Cup. Ihre Spezialfähigkeit ist aber tatsächlich sehr nett. All you can eat. Sie kann einmal pro Spiel 2 Bomben auf einmal werfen.
Also halt quasi in einer Aktivierung 2-mal eine Bombe werfen, nicht 2 gleichzeitig.
Genau, du wirfst sie hintereinander, danach würfelst du allerdings einen Würfel und bei einer 1 bis 3 wird sie sofort vom Feld gestellt, danach. Nichtsdestotrotz ist das, also da sie eh eine Secret Weapon ist, nichtsdestotrotz ist das ja was man in Turn 7 schon mal machen kann. Mal 2 Bomben werfen, weil dann ist eh vorbei in der Regel, wenn du davon ausgehst, dass sie in der zweiten Hälfte nicht wiederkommt oder kurz bevor dein Drive endet nicht wiederkommt, dass du da noch mal ein bisschen mehr Punch rausholen kannst, finde ich das keine schlechte Sache. Was denkst du?
Ja, also ich meine, auf den ersten Blick klingt das nach Bomber Drivel Snot für eben ne, Halblinge und OWA. Also halt Old World Classics, meine ich. Ja, mein 50.000 hast du immer irgendwie mal übrig. Das kriegst du schnell mal zusammen. Finde ich prinzipiell eigentlich ganz, ganz cool. Also auch eben diese Fähigkeit, dass du 2 Bomben in einer Aktivierung zünden kannst, ist eigentlich auch ziemlich cool. Es ist natürlich kein garantierter Down mit dabei, wie bei Bomber Dribblesnot, wo halt, wenn die Bombe gefangen wird, kannst du einmal pro Spiel die zünden und machst direkt Bumm. Aber ich finde, ist cool. Und wie gesagt, für 50.000 machst du nicht falsch mit Akkurat und einer 3-Plus-Wurfgeschick. Also 2-Plus sind die kurzen Pässe da. Kannst du eigentlich nichts falsch machen.
Ja, denke ich auch.
Ich bin ja eh ein großer Freund von den Bombardieren, gerade jetzt in dieser neuen Edition, muss man ja immer noch sagen, ne? Also in der 2020-Vision sind ja die Bombardiere eh nochmal ein Stück besser geworden als in der 2016er Blood Bowl-Variante.
Ja, auch hier, für 50.000 mag ich die total, und eben weil sie Old World Classic spielt, ey, The Mansion Team ist das auf jeden Fall mal eine gute Alternative, da hast du 50.000 doch mal schnell zusammen, die mitzunehmen und zu sagen, so, Menschenteam, und jetzt werfe ich dir hier mal eine Bombe vor die Füße. Richtig cool, mag ich total gerne. Ich finde die Fähigkeit von Bomber Dribbles Not leicht besser, dass der die Bombe quasi auf seinen Befehl hin explodieren lassen kann, weil du damit natürlich eine große Planungssicherheit hast. Dann hast du ja immer die Möglichkeit, mit Bomber Dribbles Not einem Wardancer das Ding zuzuwerfen. Der muss die ja fangen, wenn die Accurate auf seinem Feld landet. Er hat ja nicht die Wahl zu sagen, ich fange die einfach nicht. Der wird sie auch wahrscheinlich fangen, auf die 2 Plus, und dann zu sagen, so, und jetzt lasse ich sie absichtlich explodieren und gehe nicht das Risiko ein, dass du mir die zurückwirfst, weil nur auf die 4 Plus, die normalerweise hochgeht, finde ich natürlich sackstark nach wie vor. Da ist sie nicht ganz so gut. Aber es gibt halt auch Situationen, in denen ihre Fähigkeit besser ist. Also ganz oft spielst du ja auch gegen Teams, die so phänomenal schlecht fangen, dass das eigentlich gar nicht notwendig ist, weil sie die in der Regel nie zurückwerfen können, die Bombe. Also, keine Ahnung.
Saurier ja, zum Beispiel. Aber wenn das, wenn die Bombe ja auf nicht gefangen wird, dann explodiert sie ja trotzdem da direkt vor Ort.
Genau. Genau, deswegen sie würde ich dann eher einsetzen, um die Bombe zu Leuten zu werfen, die sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht fangen. Das wollte ich damit sagen, während Bomber Dribblesnot eher gut darin ist, die Bombe zu jemandem zu werfen, der sie auf jeden Fall fängt, wenn du sie dann explodieren lassen willst.
Oh. Nee, also cooles Update für die gute Seite der Blattbowler und kann man auf jeden Fall mal ausprobieren.
Ja, denke ich auch. Und auf die anderen Starspieler gehe ich jetzt erstmal nicht ein, weil die kennen wir teilweise schon, die kommen eben aus den Sprite-Magazines. Da sind ein paar bei, die ich ganz cool finde, da sind ein paar bei, die ich, wie gesagt, nicht so richtig verstehe. Da finden wir vielleicht nochmal Gelegenheit, uns das genauer anzugucken, warum es die gibt. Ob die tatsächlich mal ein Blood Bowl-Feld sehen, weiß ich nicht, wage ich bei einigen ehrlich gesagt zu bezweifeln.
Aber das kann man ja auch prinzipiell durch die ganze Starspieler-Roster durchhauen. Ich glaube, da gibt's einige, die nie das Blood Bowl-Feld sehen werden oder halt eher sehr, sehr selten. Also wenn ich jetzt mal so überlege, die Swift Twins mit ihrer so hohen Kosten, die ja auch eigentlich nur für das Elfenkönigreich spielen, ich glaube, die sehen sehr, sehr, sehr selten das Blood Bowl-Feld. Jetzt im Gegensatz zum Beispiel Dribble und Drull, die ja jetzt eben auch mit dazugekommen sind. Ich glaube, die mit den Echsenmenschen und für die Amazonen spielen die ja auch. Ich glaube, die würden eher das Spielfeld sehen als die Swift Twins zum Beispiel.
Mhm. 340.000 ist halt krass teuer.
Ja, ja, klar, aber es ist halt natürlich für beide. Aber gut, wo wir ja gerade eh schon über die Starspieler sprechen, da hat sich ja was ergeben. Und zwar auf mysteriöse Weise wurde das FAQ am 4. Januar geupdatet. Und wir haben auf einmal eine mysteriöse 13. Seite bekommen in diesem FAQ. Und alle haben sich erstmal gefragt, was ist denn jetzt los? Was geht hier ab? Und es ging so wie so die Aluhut-Verschwörungen in den Facebook-Reihen umher. Und es hat sich herausgestellt, dass wir jetzt sogenannte Megastars haben. Das ist aufgrund von dem neuen Softcover-Buch, und zwar Matched Play Guide, das ja schon etwas länger, glaube ich, draußen ist. Das ist quasi so, wenn man ein Turnier erstellen möchte, ist das so quasi so ein Handbuch dafür, wie man das anstellen kann oder wie sich Games Workshop das so vorstellt, wie man das machen soll oder kann. Da gehe ich gleich nochmal ein bisschen eher drauf ein, aber auf jeden Fall, da werden halt eben diese sogenannten Megastars vorgestellt. Die Megastars sind sehr, sehr dominante Starspieler, die jetzt quasi immer in den FAQs geupdatet werden, quasi welche Spiele da mit dazugehören. Und aktuell sind das Bomber Dribble Snot, Deep Root Strong Branch, Griff Oberwald, Hackflam Scuttle Spikes, Creek the Verminator Rust Gouger und Morgan Torque. Die Besonderheit bei Megastars sind, A, kosten sie mehr Punkte, sie anzuheuern, also quasi Games Workshop sagt zum Beispiel, wenn du ein Turnier machst, dann bekommen Tier 1 Teams, die bekommen 6 Punkte, also 6 Skillpunkte. Davon musst du dir auch Starspieler kaufen. So kosten zum Beispiel normale Starspieler 2 Punkte und Megastars kosten 4 Punkte. Tier 2 haben 8 Skillpunkte und Tier 3 haben 10 Punkte.
Das geht aus diesem Softcover-Buch für Matchplay heraus.
Genau.
Hervor. Das muss man dazu noch sagen, nicht, dass jetzt hier große Verwirrung entsteht, dass das jetzt auf einmal überall geändert ist. Es gibt natürlich noch sehr viele TurnierveranstalterInnen, die beim alten System erstmal bleiben, aber das ist so, wie Games Workshop sich das vorstellt mit diesem Punktesystem für Tier 1 bis Tier 3, womit dann quasi Inducements respektive Starspieler gekauft werden und so wird das dann gebalanced.
Ja, eben. Und die andere Neuigkeit ist halt eben, Megastars sind so eitel, dass sie nicht mit einem anderen weiteren Megastar auf das Feld gehen. Das heißt, du kannst keinen Deep Root Strong Branch und Griff Oberwald mehr in einem Team haben, so sagt das Games Workshop auf jeden Fall. Was ich persönlich sehr schwierig finde, gerade für Stunty-Teams, denen einfach dieser Punch fehlt. Angenommene Greg und Crumbleberry kommen da drauf oder die Swift Twins kommen da drauf oder Dribble und Drull, was ich mir gut vorstellen könnte, weil die in der Kombination schon ziemlich gut sind. Darfst du die dann überhaupt mitnehmen?
Ich denke mir, dass man die ja eh zusammen anheuern muss und könnte mir vorstellen, dass sie dann gemeinsam als Superstar gelten, als ein Superstar quasi. Anders ist das ja gar nicht möglich. Aber ich finde grundsätzlich das, was du gerade zu Anfang noch gesagt hast, ja total richtig und würde da gerne nochmal kurz drauf eingehen. Ich finde, es ist ein Riesen-Nerf für die Tier-3-Teams, weil die gerade in einem Turniersystem, so wie wir es ja kennen aktuell oder soweit wir das beurteilen können, sind Starspieler und vor allem teure Starspieler und auch mehrere davon innerhalb deines Kaders essentieller Bestandteil der Tier 3 Teams. Die funktionieren ja quasi gar nicht anders als Halblinge, die sowohl Griff als auch Morgenthau mitnehmen oder Griff und Deeproot mitnehmen. Mhm. Der eine haut zu, der andere macht die Punkte. Also ja. An das kriegst du das Geld teilweise gar nicht ausgegeben bei denen. Sondern du nimmst halt 16 Halfling Hopefuls. Na, du weißt, was ich meine.
Ja, ja.
Packst halt deinen Kader komplett voll bis oben hin, was spieltechnisch wenig Sinn macht. Mhm. Von daher frage ich mich ein bisschen, was das soll. Also was die Idee dahinter ist. Das Einzige, was ich mir jetzt aktuell akut aus dem Stegreif heraus vorstellen könnte, ist eben, dass das dazu führt, dass die Tier 3 Teams oder Teams, die sich in den Turniermeter oder wo auch immer mehrere Starspieler anheuern wollen, tatsächlich mit anderen Starspielern beschäftigen, um eben diese Vielfalt wieder mehr zu fördern. Dass es nicht heißt so, ich habe jetzt hier 300.000 übrig, ist ja ganz klar, dass ich mir dafür dann Griff Oberwald kaufe, sondern dass du halt gucken musst, okay, was kann ich dafür noch? Spannend finde ich, dass Bomber Dribbles noch drauf ist für seine 50.000, aber nachvollziehbar, weil der natürlich auch ganz oft in Kombination mit einem anderen Starspieler gekauft wird, weil er eben so billig ist.
Ja, und halt auch, weil er für die wenigen Kosten so viel mitbringt, weshalb der jetzt halt einfach in, glaube ich, fast allen Turnieren mindestens 3 bis 4 Mal mit dabei war.
Ja, da wird Pyrewhistle wahrscheinlich folgen. Das wäre sonst hart unfair, wenn die das auf einmal nicht bekommt. Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Also es ist ja auch uns begegnet, dass der ganz häufig in Kombination noch mit einem anderen Starspieler zusammengekauft wird, weil sich das meistens im Budget irgendwie noch richten lässt.
Ja, was ich halt bei diesem System von Games Workshop sehr schlecht finde, Tier 1 bekommt 6 Punkte für Skills und eben Starspieler, Tier 2 8 und Tier 3 dann eben 10 Punkte. Als Halbling-Team zum Beispiel musst du ja eigentlich entweder Deeproot oder Griff mitnehmen, da du jetzt nicht mehr beide mitnehmen kannst, aber das sind schon 4 von deinen 10 Punkten sind weg. Nur für einen dieser Starspieler. Und dann, du musst ja auch noch irgendwas anderes mit deinem Team anstellen. Das heißt, wenn du jetzt noch einen zweiten Starspieler mitnimmst, der halt kein Megastar ist, gibst du 6 von deinen 10 Punkten aus, dann hast du noch 4 Skills, die du ausgeben kannst. Was sollst du denn jetzt damit noch anfangen? Also ich wage mich jetzt mal aus dem Fenster zu lehnen, dass diese Regelung, glaube ich, in unserem Turnierleben nicht wirklich auftauchen wird. Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass viele NAF-Turniere dieses Matchplay-Guide wirklich benutzen werden. Es ist eine sehr nette Erneuerung und natürlich gerade für neue Spieler, die mal irgendwie ein Turnier gerne organisieren möchten, ein schönes Ding, was sie mit an die Hand nimmt. Aber ich glaube nicht, dass sich das wirklich groß durchsetzen wird.
Also für mich kommt es auch so ein bisschen wie ein Produkt, das keiner gebraucht hat. Weil ich finde halt, dass die NAF A online sehr leicht zu finden ist, inklusive aller Regelungen, die man benötigt, um ein Turnier zu veranstalten. Da helfen die einem ja doch sehr, finde ich ja. Jetzt erstmal. Also das ist jetzt nicht wahnsinnig kompliziert zu verstehen. Und die NAF ja eigentlich auch schon seit Jahren, seit Jahrzehnten, muss man ja eigentlich sagen, die Turnierlandschaft im Blood Bowl betreut und das auch sehr gut macht, inklusive all der wunderbaren Menschen, die damit zusammenhängen und die dann Vertreter sind in ihren jeweiligen Regionen. Und Games Workshop hat sich halt jahrelang keinen Arsch dafür interessiert, wie die Turnierszene im Blood Bowl aussieht und jetzt bringen die so ein Buch raus. Das wirft bei mir natürlich Fragen auf, weil ich so denke, warum macht ihr das jetzt? Warum tut ihr jetzt so, als würde es euch jucken? Als würden wir das, also wir brauchen, jetzt mal stark vereinfacht gesagt, euch nicht dafür. Ja. Wir brauchen euch nicht, um unsere Turniere zu organisieren, weil ihr habt euch jahrelang nicht gekümmert. Wir haben das selber gemacht. Jetzt, ich spreche jetzt als die NAF. Also was soll jetzt auf einmal dieses Einmischen hier von eurer Seite, wo ihr jetzt ein vermeintlich neues Balance-System uns hier vorschlagt, wobei es gibt ein Balance-System, das sehr gut funktioniert, meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach bisher. Es besteht schlicht kein Bedarf an einem neuen Balancing-System mit diesen Punkten.
Mhm.
Und ich würde mich dir da beinahe Nee, nicht beinahe. Ich würde mich dir da anschließen und sagen, ich kann mir schwer vorstellen, dass jetzt viele Turnierveranstalter, Veranstalterinnen, das werden wir danach feststellen, sagen, oh mein Gott, darauf haben wir ja jahrelang gewartet. Voll gut, dass wir das jetzt haben. Ich wusste gar nicht, wie ich mein Turnier ohne euch hätte organisieren sollen. Und lass uns auf jeden Fall das Balancing-System, das sich über Jahre bewährt hat, komplett ändern und es neu machen. Ich kann mir das auch schwer vorstellen, zumal jetzt eben beim Lesen auch der Eindruck bei mir entstanden ist, ich finde es ein bisschen zu vereinfacht, ehrlich gesagt, mit den Punkten. Ich mochte das zugegeben etwas komplexere System, was bei den meisten Nachturnieren vorherrscht, aber besser. Finde ich einfach besser.
Ich finde auch einfach so, diese Systeme, wie jetzt zum Beispiel beim Euro Bowl oder wo auch immer, die haben sich einfach über Jahre entwickelt und da ist man jetzt einfach auf so einem Stand, wo man sagt so, das hat sich bewährt und jetzt kommt da so was sehr Seltsames rüber von GW. Naja, kann man sich mal angucken, ist ganz nett, aber ich glaube eben, wie gesagt, ich glaube nicht, dass sich das irgendwie durchsetzen wird. Bestimmt wird es ein, zwei Turniere geben, die dann sagen so, hey, wir nehmen das Regelwerk anhand von diesem Matchplay-Guide, aber ich glaube, viel wird das wirklich nicht kommen. Und zumal, ne, GW macht ja nicht wirklich. Also was gibt es? Einmal im Jahr in Amerika ein Blood Bowl-Turnier? Mehr kommt da ja eh nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob sie jetzt da nochmal aufbauen werden und da noch mehr Events geben wird. Aber ich kann es mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, so wie Blood Bowl jetzt eigentlich eh schon seit Jahren so stiefmütterlich behandelt wird. GW interessiert sich halt dann doch eher für ihre Zugpferde mit 40k und Warhammer Fantasy. Ich glaube auch nicht, dass da jetzt viele neue GW Blood Bowl Turniere entstehen werden. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Was mir da so ein bisschen bitter aufgestoßen ist, weil ist ja klar, ne, neue Regelwerke von GW für Turniere, wo da halt auch wieder drin steht, so ja, aber ihr dürft nur die offiziellen GW und Forge World Modelle von uns benutzen. Alles andere ist verboten. Keine Third-Party-Modelle, keine Proxies, keine sonst irgendwas. Wo ich mir denke so, ja, aber dann müsst ihr halt auch die Figuren schöner gestalten, mehr Individualität drin haben. Warum meint ihr, gibt es so viele Third-Party-Anbieter von so geilen Teams? Und was ist jetzt so schlimm daran, wenn ich ein anderes Modell benutze? Also was ist dein Problem? Nur weil es halt deine Idee war, Blood Bowl, ist ja auch nicht so. Ich glaube ja auch vorher Fantasy Football, Blood Bowl hat sich halt als so das Zugpferd halt rausgestellt dann am Ende.
Steht das da drin in dem Matchplaybook, dass man nur GW-Modelle benutzen darf?
Ja.
Das ist ja geil. Also ich meine, also ob das irgendjemand jucken würde, ne? Aber wie schön. Ich habe das damals schon sehr nett gefunden, als ich noch viel Warhammer Fantasy gespielt hat in der 8. Edition seiner Zeit. Und ich habe Chaos gespielt. Und da gibt es so eine Tabelle. Ich hole jetzt kurz aus. Da gibt es eine Tabelle, wenn deine Anführer, deine Chaos-Generäle und Einheiten-Champions und so weiter, das sind alles so furchtlose Kämpfer und die müssen quasi immer Herausforderungen aussprechen, wenn es ihnen möglich ist. Und wenn sie überleben in der Herausforderung und ihren Gegner besiegen, dürfen die auf so einer Tabelle würfeln, um zu gucken, ob die Chaosgötter sie belohnen. Was tatsächlich echt Spaß gemacht hat. Das war schön. Und dann kriegen sie halt irgendwelche coolen Dinge. Ich glaube, mit 2W6 wirfst du darauf, kannst also irgendwas zwischen 2 und 12 würfeln. Und meistens kriegst du eine Stat-Verbesserung oder manchmal kriegst du auch nur irgendeinen Quatsch. Aber 2 und 12 war eben besonders. Also 2 war, da wurde dein Modell in eine Chaosbrut verwandelt, weil der zu viele Mutationen auf einmal geschenkt wurden. Und bei der 12 hat sich dein Modell in den Dämonenprinzen verwandelt und hat aber alle Fähigkeiten und Ausrüstungsgegenstände behalten. Und das war halt natürlich geil, weil du kannst teilweise mit einem Einheiten-Champion von irgendeiner Chaos-Krieger-Einheit potenziell den Dämonenprinzen aufs Feld bringen, was phänomenal ist. Aber geil war dann eben, und darauf wollte ich jetzt hinaus, dass da immer drin steht, ja, dein Einheiten-Champion verwandelt sich in einen Dämonenprinzen, ersetze ihn durch ein Dämonenprinzen-Modell. Wenn du kein Dämonenprinzen-Modell besitzt, kann dieser Effekt nicht durchgeführt werden. Und ich dachte, bitte was? Wollt ihr mir jetzt sagen, ich muss mir jetzt jedes Mal für jedes Spiel ein Dämonenprinzen-Modell mitnehmen, für den unwahrscheinlichen Fall, dass ich eine 12 würfel? So ein Quatsch. Als ob ich nicht weiter dieses Modell, was da schon steht, benutzen könnte und sagst, du hast ja halt Stats wie ein Dämonenprinz, ne? Musst du dir halt so vorstellen. Nein, du musst das Modell besitzen. Sonst ist das nicht erlaubt. Das fand ich so schlecht. Da habe ich mich sehr gefreut seinerzeit. Ich dachte, ihr wollt mich doch verkackeiern. Und hier geht das in eine ähnliche Richtung.
Ja, ich finde das halt lächerlich. Solange du doch einfach ein Modell hinstellen kannst, wo der Gegner klar erkennen kann, hey, das ist das Modell oder der Starspieler oder was auch immer, ist doch alles total fein. Nur weil sie jetzt so eitel sind, so ein, ja, nee, das ist ja unser Spielsystem, das heißt, ihr dürft auch nur unsere Figuren benutzen. Alles andere ist verboten. Da kriegt der Hauer und werdet verbannt.
Ja, das wird passieren. Da kommt die offizielle GW-Mafia und verprügelt dich und verbannt dich vom Spieltisch für immer auf Lebenszeit.
Naja, zumindest bei offiziellen GW-Turnieren, aber da die ja eh in Amerika sind und ich mir so einen Flug gar nicht erst leisten kann, wird das wahrscheinlich nicht passieren.
Unwahrscheinlich. Da bin ich sehr froh, dass die Community in Deutschland da deutlich offen damit umgeht und es einem ermöglicht, auch Nicht-GW-Modelle am Spieltisch zu benutzen.
Ja, ich meine, ist ja nicht nur die Community in Deutschland, sondern allgemein die NAF. Also ich habe noch nirgendwo gesehen, dass da drin steht, du darfst nur offizielle GW-Modelle hinstellen. Es steht überall nur drin, solange die Figuren angemalt sind oder halt eben, solange es erkennbar ist, was für Positionals die einzelnen Spieler darstellen, ist alles total fein. Da kann ich nur den Kopf schütteln.
Zu Recht.
Apropos Starspieler nochmal, es gibt zwei neue Modelle, die man kaufen kann, eben für die beiden Goblins, die quasi jetzt neu aufgelegt wieder zurückgekommen sind, und zwar Nobler Blackward und Scrapper Sawhead. Die kann man jetzt auf Forgeworld kaufen für 32 Euro, beide zusammen. Also an sich für Forgeworld ein Schnäppchen. Aber Jan, hast du die Modelle schon gesehen?
Du willst darauf hinaus, dass sie eigentlich gleich sind, nur dass sie unterschiedliche Ausrüstung tragen?
Also es ist dreist. Ich finde das richtig, richtig dreist, dass GW so faul geworden ist, dass sie wirklich eins zu eins die gleiche Figur nehmen und den einmal halt nur auf einen Pogo-Stick draufpacken und den anderen eine Kettensäge in die Hand geben und dem ein bisschen mehr Lederrüstung draufpacken. Es ist die gleiche Pose. Die Hände sind genau gleich. Nur halt der eine hat seinen Hut in der Hand und der andere hat die Kettensäge dabei. Also ich finde das ist so faul. Das ist so krass faul. Ich kann das auch nicht verstehen. Dann bring halt nur eine von den Figuren raus und dann gib dir noch mal ein bisschen mehr Zeit. Aber das ist einfach nur Faulheit. Finde ich einfach. Nee, finde ich nicht gut. Kann ich auch nicht unterstützen.
Da sind wir wieder bei Drittanbietern natürlich. Das kommt einem alles so ein bisschen halbherzig vor. Ich habe das Gefühl, als würde im Zentrum der Macht bei Games Workshop irgendjemand sitzen in so einem kleinen staubigen Büro mit einer flackernden Lampe im untersten Keller. Du bist übrigens General Manager für Blood Bowl. So alle halbe Jahr darfst du irgendwas machen und jetzt leg los. Damit wir irgendwas verkaufen können. Okay, wir machen, die Community braucht eigentlich gar nichts. Die benutzen nur unsere Regeln, aber die Figuren kaufen sie woanders, weil unsere sind blöd. Und naja, okay, dann machen wir mal hier zwei Goblins, die keiner haben will, weil sie von alternativen Drittherstellern in besser und billiger produziert werden.
Ja, und vor allem auch schöner. Also.
Aber das soll jetzt hier kein Gewäsche werden. Aber ich verstehe natürlich, ich finde es auch vollkommen uninteressant.
Ich frage mich halt echt, warum machst du dir dann die Mühe, also neue Figuren zu machen, aber dann so lieblos, dass die Figuren genau gleich aussehen? Also raff ich nicht, verstehe ich nicht, kann ich auch nicht unterstützen. Also nee, da gebe ich lieber ein bisschen mehr Geld aus und zahle insgesamt 40 Euro mit Versand bei einem Drittanbieter für zwei schöne Figuren, als mir das zu kaufen. Kann ich einfach nicht unterstützen. Und es gibt noch eine weitere Figur, und zwar Bryce the Slice, also der Kettensägenboy von den Necromantic und Undead Teams. Den gibt es jetzt auch zu kaufen, finde ich persönlich auch. Also das Artwork sieht so schön und so geil aus, aber irgendwie die Figur bockt mich so gar nicht. Kann man machen, ich persönlich finde es nicht so schön, also irgendwie juckt mich das so rein gar nicht. So, leider. Obwohl ich ja Bryce the Slice eigentlich super cool finde. Einfach, wie gesagt, auch das Artwork, das im Necromantic Horror Spotlight, also Spike Magazine drin war, sieht so phänomenal geil aus und jetzt, weiß nicht, diese Figur, ich finde es ein bisschen lächerlich, aber vielleicht ist es auch einfach nur meine Meinung. Kann mir nicht vorstellen, dass ich mir das verkaufen werde, weil ich finde es eher so, ach ja, ganz lustig, aber hat nichts mit diesem Skelett-Sensenmann in Flammen zu tun, wie ich mir den einfach so vorstelle.
Ja, ich finde diese grünen Rauchschwaden, die da sich um ihn herum winden, sieht irgendwie aus, als hätte da jemand mit Green Stuff experimentiert. Mhm. Ja, gucke ich mir gerade nochmal von der anderen Seite an, auch von hinten. Ja, nee, so, ich verstehe das schon. So richtig catcht's mich jetzt eigentlich auch.
Also wie gesagt, das ist halt so, klar, ich meine, das Necromantic-Team hat ja prinzipiell so einen Cartoony-Look und da geht es natürlich auch wieder hin. Nee, überzeugt mich einfach so gar nicht.
Nee, mich auch nicht.
Aber gut.
Aber der ist Stand-Firm, das ist ja,
ja
cool.
Naja, es ist für mich persönlich ein super geiler Starspieler fürs Necromantic-Team zum Beispiel. Aber ja, da gibt es dann auch eher Proxies, die man sich dann herstellen kann oder kaufen kann oder sonst irgendwas. Ja. So, das war so prinzipiell von den News von GW und von der Warhammer Community und so weiter. Es gibt jetzt noch etwas anderes und zwar Blood Bowl 3 ist ja jetzt endlich mal hier so in den Startlöchern und zwar am 23. Februar 2023 kommt das Spiel jetzt endlich raus. In sehr vielen verschiedenen Varianten. Also es gibt ja die Standard-Edition, da gibt es die Black Orc-Edition, die Imperial Nobility-Edition und die Brutal Edition. Und ich dachte mir, weil das so viele Fragen aufgeworfen hatten in den Communities, ich erkläre mal ganz kurz in unserem Podcast, was die verschiedenen Editionen mitbringen, weil es natürlich auch einen Preisunterschied macht. Also in der Standard-Version habt ihr einfach nur das ganz normale Spiel mit den anfänglichen 12 Teams, die da drin sind und das war's. Ihr könnt spielen ab dem 23. Februar. Die Black Orc und die Imperial Nobility Version, das heißt jetzt nicht, dass die Black Orcs oder die Imperial Nobility Team nur in diesen Editionen enthalten sind, sondern das sind reine kosmetische Artikel mit dabei. In der Black Orc Edition halt eben extra Cosmetic Items, keine Ahnung, neue Helme oder Tattoos für eure Black Orcs und für eure Goblins und für euren Troll. Aber das bringt euch nicht mehr. Das kostet euch 10 Euro mehr und dafür bekommt ihr halt nur kosmetische Sachen. Das gleiche auch mit der Nobility Version. Da bekommt ihr halt für euer Nobility Team halt extra kosmetische Rüstungen und Federn und hast du nicht gesehen. Und ihr bekommt halt einen exklusiven Ball, den ihr nur mit dieser Edition bekommt. Aber das ist alles nur kosmetisch. Es gibt euch keinen Vorteil in irgendeiner Art. Einfach nur Schönheit für 10 Euro mehr. Und in der Brutal Edition bekommt ihr natürlich sowohl die Black Orc wie auch die Imperial Nobility kosmetischen Sachen mit dazu. Ihr bekommt den exklusiven Ball. Und ihr bekommt auch nochmal exklusive Cheerleader obendrauf, wie 1000 Warpstone. Dazu komme ich gleich zu den Warpstone und so weiter. Und das Einzige, was hier wirklich cool ist, ihr könnt 48 Stunden, also 2 Tage vorher, bevor allen anderen das Spiel schon spielen. Was ganz cool ist, ne? Also das macht für mich so ein bisschen Sinn. Aber 20 Euro, nur dass du 2 Tage vorher das Spiel spielen kannst, finde ich persönlich ein bisschen teuer, aber das ist meine Meinung. Effektiv für 50 Euro auf Steam oder auf Epic Games für den PC oder eben dann, glaube ich, für 60 Euro ist es dann für Konsolen. Könnt ihr dann 2 Tage vorher schon spielen. Und das ist so der Unterschied der Editionen. Bevor ich jetzt noch weiter auf Blood Bowl 3 eingehe, Jan, was findest du von dieser Editionenauswahl?
Ich finde das eine Frechheit, ehrlich gesagt. Aber das ist was ich ja schon seit Jahren, nicht nur ich, alle da draußen beobachte, auch gerade im PC-Spielsektor, dass ganz, ganz viel, finde ich, so Benefits gibt, die meist nur kosmetisch sind, die ja, dann angeboten werden für mehr Geld, wo ich mich andauernd frage, nun bin ich halt auch kein Gamer, nicht mehr. Wer bezahlt denn das? Also wer kauft sich das denn? Weil letztendlich ist der Mehraufwand für den Publisher minimal, ich würde sagen, verschwindend bis nicht vorhanden, um trotzdem solche Geld dafür bezahlen, dass ich meine Black Hawks ein paar Tattoos bekomme. Nee, würde ich überhaupt nicht einsehen. Und dieses zwei Tage vorher spielen, finde ich ehrlich gesagt genauso ein Unding. Ja, dann machen Release-Termin und dann spielen es halt alle gleichzeitig. Für mich ist das eine Gelddruckmaschine und ich finde es nicht okay. Das ist meine Meinung dazu.
Ja, kann ich mich anschließen. Wie gesagt, wenn da irgendjemand die zwei Tage vorher das spielen will, wenn du die 20 Euro extra übrig hast und wenn es dich eh nicht juckt, dann mach das halt. Aber für diese ganzen kosmetischen Gegenstände, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die wirklich exklusiv sind, nur für diese Versionen, sondern dass du die eh irgendwann im Laufe des Spiels freischalten kannst. Denn das finde ich ganz, ganz, ganz schrecklich an Blood Bowl 3, so wie es jetzt quasi der aktuelle Fall ist. Es wird dieses, wie nennt sich das? Das ist so bei ganz vielen Free-to-Play-Spielen gibt es das quasi, dass du diese du hast eine Saison und da kannst du halt bestimmte Dinge freischalten, je mehr Punkte du halt gemacht hast. Und Blood Bowl 3 wird jetzt auch in einen sozusagen Saison-Tier aufgebaut. Das heißt, du hast 3 Monate Zeit für eine Saison, wo du dann entweder einen Season Pass kaufen kannst, für, keine Ahnung, 5 bis 10 Euro wahrscheinlich, wo du dann automatisch gleich mehr und bessere Sachen freischalten kannst. Du kannst den, musst den aber natürlich auch nicht kaufen und einfach nur in diesen 3 Monaten so viel spielen wie geht, um am Ende der Saison dann ein Team freischalten zu können. Also quasi alle 3 Monate wird ein neues Team integriert in Blood Bowl 3, was ich ganz cool finde, weil das auch irgendwann jeder das Team spielen kann, was er auch gerne möchte. Weil ich meine, es ist natürlich ein Aufwand, so ein Spiel zu produzieren und Charaktere zu erstellen und was nicht alles, dass man da nicht von Anfang an alle 28 Teams spielen kann. Das war ja auch bei Blood Bowl 2 beim Videospiel von 2016 der Fall, dass es da halt dann irgendwie quasi immer wieder DLCs gab, wo du für 3 Euro ein neues Team mit dazu kaufen kannst, dass du am Ende halt dann deine 28 Teams hast. Das hat ja auch Jahre teilweise gedauert, bis dann alle Teams vorhanden waren. Wie gesagt, es fängt jetzt an mit diesen 12 Teams, aber dieses saisonale Free-to-Play-Scheiße finde ich persönlich nicht gut. Ne? Also du hast zwar die Möglichkeit, dass du es nicht unbedingt kaufen musst, dass du halt Geld ausgeben musst aktiv, dass du ein neues Team bekommst, aber dieses so, ja, okay, aber dann musst du halt auch wirklich sehr viel Zeit und Ding investieren, damit du dieses Team dann kaufen kannst oder quasi halt umsonst bekommst, weiß ich nicht. Und da kommen wir halt auch zu diesem Warpstone, das ist quasi die Currency im Blood Bowl 3 Spiel, wofür du dir dann auch wieder Sachen kaufen kannst. Ist jetzt die Frage, ne, du wirst wahrscheinlich Warpstone bekommen, anhand von diesem Season Gedöns wirst du es wahrscheinlich als Goodie halt mit dazu bekommen. Und eventuell wahrscheinlich auch wirst du zwischen 10 und 15 Warpstone bekommen für jedes Spiel, das du gespielt hast. Plus halt nochmal irgendwie einen Bonus obendrauf, wenn du gewonnen hast oder weiß ich nicht. Das wird sich dann rausstellen. Das wurde jetzt halt eben noch nicht genau geleakt. Aber dann ist die Frage, ne, kannst du für diesen Warpstone dann auch Teams kaufen? Wird dann wahrscheinlich ein bisschen mehr sein, als wie wenn du dir jetzt nur einen kosmetischen Artikel kaufen kannst. Oder ist das nur für Kosmetikartikel? Wenn es nur für Kosmetik ist, juckt es mich eh nicht. Weil klar, natürlich, wenn ich Blood Bowl am Tisch spiele, dann geht es mir schon viel darum, so, ne, ich will, dass sich mein Team abgrenzt von den anderen Teams, dass sie so ein bisschen besonders sind und so. Aber im Videospiel ist es mir ehrlich gesagt total Wumpe. Aber ich weiß nicht. Ich finde das persönlich keine gute Richtung, in die Cyanide Studios da jetzt gegangen ist. Finde ich nicht gut. Auch dieses Pay-to-Win. Also ich meine, ne, die kosmetischen Sachen bringen dir nicht, dass deine Black Orks stärker zuhauen oder dass deine Elfen besser fangen oder sonst irgendwas. Das ist alles nur Kosmetik, das bringt dir nichts. Also halt nicht aktiv was beim Spielen. Dein Würfelglück wird dir davon in Audi jetzt nicht besser. Aber ich weiß nicht. Macht in mir drin einfach ein ungutes Gefühl. Was ist so dein Gefühl, Jan?
Total. Ich finde diesen Trend, nenne ich das jetzt mal vorsichtig, Spiele zu veröffentlichen und dann danach immer wieder Leute quasi beinahe zu zwingen, da noch Geld rein zu investieren, um up-to-date zu bleiben, finde ich einfach nicht gut. Also, ich will jetzt nicht so ein Früher-war-alles-besser-Monolog daraus machen, aber das hat es zu früheren Zeiten einfach nicht gegeben. Da hast du, wenn du ein Spiel gekauft hast irgendwo, hattest du dann das Spiel und dann hast du das gespielt und dann war gut. Da hast du einmal Geld bezahlt und dann konntest du das Spiel so viel spielen, wie du lustig warst. Und irgendwann kam halt mal ein DLC. Okay, aber das hatte dann ja auch wirklich Inhalt. Also da kam dann ja auch richtig was. Und das war nicht, dass ich alle 3 Monate da wieder, selbst wenn das nur 10 Euro sind, da 10 Euro reinbuttern muss, um an dieser Saison dann richtig teilnehmen zu können, weil ich ohne diesen Saisonpass eigentlich keine Chance habe gegen die anderen. Ich finde das ehrlich gesagt bescheuert. Ich finde es grundsätzlich total bescheuert und finde, dass es auch sehr viel kaputt macht. Also, ne, diese ganze Kosmetik-Sache haben wir ja schon gesagt. Mein Gott, sollen die Leute doch ihre Spieler kosmetisch anders machen, was sie wollen, wenn sie da unbedingt 30 Euro für ausgeben wollen. Aber in dem Moment, wo das an den Spielinhalt geht und ich durch extra Investitionen mir einen spielerischen Vorteil erwirtschaften kann, ist das Spiel für mich ehrlich gesagt unten durch. Ich glaube, da will ich das nicht spielen. Wenn ich 60 Euro, weil es wird ja nicht umsonst sein, wenn ich 60 Euro ausgib für ein Spiel, erwarte ich, dass das eine Vollversion ist, die bugfrei ist und die ich dann auch ein Jahr spielen kann, ohne dass ich andauernd überall Mitglied in irgendeinem Club werden muss oder irgendwelche monatlichen Beträge dafür bezahlen muss und so weiter und so fort. Das nervt mich ehrlich gesagt jetzt
ja
schon.
Also prinzipiell muss man da jetzt nochmal sagen, du hast ja keinen spielerischen Vorteil. Also ne, wie gesagt, weder deine Boys schlagen stärker zu, noch sind deine Menschen schneller oder whatever. Der Vorteil halt davon ist, du kannst halt eben dir das neue Team, was halt eben mit dem Update dann gekommen ist, weil halt eben alle 3 Monate wirklich updated und es gibt neue Bugfixes und da ist ein Team nur dafür da, dass halt das Spiel flüssiger läuft und besser läuft und so weiter, was ich ja cool finde, prinzipiell. Der einzige Ding ist eben, wenn du halt eben Geld für diesen Pass ausgibst, dann hast du das Team automatisch. Ansonsten musst du halt einfach so lange spielen, bis du diesen Season Pass voll hast, um das Team am Ende zu haben. Also
ja, aber das mein, okay, von mir aus ist es kein spielerischer Vorteil. Das mag sein, aber also ich komme mir da irgendwie betrogen vor. Ich denke, ich kaufe mir hier ein Spiel und dann soll ich monatlich nochmal 10 Euro bezahlen oder alle 3 Monate, um Teams spielen zu können, anstatt dass ihr die einfach in der Vollversion schon drin habt. Was spricht dagegen, Blood Bowl 3 rauszubringen mit 26 Teams? Wo ich dachte, geil, ich kann aus allen Teams auswählen, habe auch 60 Euro dafür bezahlt. Excuse me. Jetzt hier, ich finde das ehrlich gesagt Betrug.
Ja, also ich meine, was dagegen spricht, dass direkt alle 26 Teams mit dabei sind, ist einfach der Programmier-Effort, der halt reingesteckt werden muss, dass alles wirklich funktioniert, so wie es funktionieren soll. Das verstehe ich schon, dass es einfach nicht machbar ist. Also ansonsten würden wir jetzt halt noch mal weitere 4 Jahre warten, bis dann alle Teams auch so programmiert sind, dass alles miteinander funktioniert, weil ich glaube, Cyanide Studios ist kein großes Studio. Ich glaube, die sind insgesamt nur bei 20 Angestellten, die für Blood Bowl abgestempelt sind oder sogar weniger. Kann ich schon verstehen, dass es einfach nicht machbar ist, aber dass man sich dazu entscheidet, so dieses saisonale Zeug damit reinzubauen, weiß ich nicht. Das ist genau wie diese Lootboxes, die es ja mal für mehrere Jahre jetzt gab, wo da voll der Hype drin war, gerade bei Blizzard und so weiter. Ja, ich bin kein Freund davon. Ich werde mir Blood Bowl 3 trotzdem kaufen, einfach weil ich in meinem Day-to-Day-Business leider nicht so viel Zeit habe, am Brett zu spielen. Das tut mir sehr weh, aber es geht einfach irgendwie nicht. Und da ist irgendwie manchmal, glaube ich, abends so 1-2 Spiele online zu spielen gar nicht mal so verkehrt vielleicht, dass ich nicht ganz aus der Übung rauskomme. Ja, ich habe mir tatsächlich ja, das habe ich mir persönlich auf Weihnachten gekauft, ich habe eine PlayStation 5 ergattern können, also quasi, dass ich eine bestellen durfte. Die kommt jetzt wahrscheinlich Ende Januar endlich an, sollten da keine weiteren Probleme kommen. Und ich habe mir sogar gedacht, so, wenn ich dann Blood Bowl 3 habe, vielleicht das sogar streamen zu würden auf Twitch. Also ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr darauf Bock habt, mir beim Verlieren zuzuschauen oder nicht.
Lasst uns alle Mario beim Verlieren zusauen.
Genau, also ich wollte das mal so in den Raum reinwerfen, ob ihr darauf Bock habt oder nicht. Weil wenn sich dafür eh keiner interessieren würde, warum dann machen? Aber spielen werde ich so oder so. No.
Ja, natürlich, klar. Na, ich verstehe es schon. Es ist schön, dass es das gibt, einfach auch für ein digitales Konzept, sage ich jetzt mal. Und da wird sicherlich auch viel Schönes bei sein. Bin ich mir ganz sicher.
Ja, wir bleiben gespannt. Ich meine, das Schöne ist halt quasi, diese normale Version kostet nur 30 Euro. Was ich für ein effektiv ist es ja das vollwertige Spiel. Zumindest das, was es halt zu diesem Zeitpunkt gibt. Und dafür für ein neues Spiel nur 30 Euro, finde ich voll okay.
Ja, okay. Ist ein Punkt. Das ist tatsächlich günstig.
Ja, und vor allem der Wunsch für kompetitives Spiel und halt auch online League, also Online-Liga und so weiter, da haben sie jetzt halt den Hauptfokus, sagen sie, draufgelegt, dass das halt am meisten optimiert ist. Wir sind gespannt, wie es dann am Ende aussieht und so. Aber wenn das gut funktioniert, warum nicht eine Hauwächtersleder Blood Bowl 3 Liga? Habt ihr da Bock drauf?
Ja, schöne Idee. Da werden wir auf jeden Fall dranbleiben für euch und euch dann informieren, wie es da weitergeht.
Mhm.
Mario, gibt es noch was?
Nein, ansonsten kann ich nur sagen, haben wir das überhaupt gesagt am Anfang von der Episode? Frohes Neues?
Ich glaube, wir haben es vergessen. Frohes Neues, ja.
Also, was es noch zu sagen gibt, frohes Neues, meine allerliebsten LieblingszuhörerInnen. Bleibt gesund, bleibt auf dem Stand, würfelt Würfel und Jan, hast du noch was?
Nein, mir bleibt nur, uns abzumoderieren, wie wir uns immer abmoderieren, mein lieber Mario. Die Frage ist nicht, ob du zu Boden gehst.
Die Frage ist, wie viel von dir wieder aufsteht.
Macht's gut, ihr Lieben.
Adieu.